alles tun, was du willst. Du bist Joker.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ganz genau so sieht das aus. Wir sind Joker. Wir können alles tun, was wir wollen. Selbst Corona im Jahr 2024 überstehen, Frau Wollner.
Nein, es war nicht knapp, aber sagen wir es mal so, schön ist anders.
Ja, auch beim zweiten oder dritten Mal noch.
Es war das dritte Mal bei mir.
Ja, gut, okay. Also du seist nachträglich entschuldigt für vergangene Woche.
Danke.
Schön, dass du wieder da bist. Wir gehen mit euch ins Kino und aufs kuschelige Sofa in dieser Ausgabe. Je nach eurem ganz persönlichen Gemüts- und Jahreszeitenzustand. Ich sag mal, im Herbst ist ja grundsätzlich beides ganz schön. Joaquin Phoenix ist als Joker zurück in Folie à deux, also Wahnsinn zu zweit. Story of our life. Zusammen mit Lady Gaga, der du in Venedig aufgelauert hast.
Selbstverständlich. Ich lauere ja normalerweise immer allen Stars auf und mir fällt gerade auf, wenn ich hier am Dienstagmittag, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, aus dem Fenster gucke, auf den tristen Kreuzberg bei strömendem Regen.
Yep.
Ähnliches Wetter gab es, als ich Lady Gaga getroffen habe, aber dazu mehr später. Ja,
ich stelle mir dich gerade vor, wie du so als Gondoliere getarnt, so am
woher weißt du das?
So neben ihr her paddelst, während sie am Ufer umgeben von ihrer Entourage nur darauf wartest, dass sie am Rande der Gracht, sagt man in Amsterdam.
Das ist eine andere.
Kanal heißt es in Venedig und du dann sie quasi auffängst mit deinem kleinen Paddelboot, also Kino im Kopf, dafür sind wir da. So, während du zumindest in den Corona-Seilen gehangen hast, habe ich mich dann noch mit Schauspielerin Lea Drinder getroffen. Sie seht ihr ab heute in der ersten deutschen Apple TV Plus Original Serie Wo ist Wanda? Und weil die so very international ist, heißt sie auch Where's Wanda?
Nicht Where's Walter?
Nein, nicht Where's Walter. Da gucken wir rein und freuen uns auf Lea zu Gast bei uns.
Ja, und wenn wir dann schon mal auf dem Sofa sitzen, ich wünschte mir auch gerade eine kleine Kuscheldecke herbei, bleiben wir da noch einen Moment und nehmen euch mit in die ARD Mediathek. Da seht ihr nämlich ganz neu die Serie Herrhausen über den gleichnamigen früheren Deutsche Bankchef Alfred Herrhausen zu Zeiten der RAF.
Dann mal schön enten an anderen, wie das bei uns auf dem Dorf früher hieß, also eins nach dem anderen.
Danke, ich habe kurz überlegt, welche Sprache das ist. Ist es dorfisch?
Ich übersetze doch immer simultan. Frau Wollner, ich bitte zum Tanz.
Du solltest das da draußen sehen. Die drehen alle völlig durch wegen dir. Du hast es getan.
Ich weiß, vielleicht sollte ich ein Gesetzbuch lesen oder sowas. Weißt du, dass ich nie auf der Highschool war?
Du kannst alles tun, was du willst. Du bist Joker.
Ja, was ist da los jetzt? Es geht schon relativ nahtlos weiter nach dem Ende von Teil 1. Also der Joker bzw. Arthur Fleck, wie er ja mit bürgerlichem Namen heißt, der sitzt jetzt nach den Morden in der U-Bahn und dem Mord vor laufender Kamera an einem Fernsehshow-Moderator, sitzt er im berühmt-berüchtigten Arkham Asylum, also dieser psychiatrischen Klinik, und sein Prozess steht an. Er hat eine Anwältin, die will ihn überzeugen, so einen auf gespaltene Persönlichkeit zu machen, also darauf zu plädieren, dass der Joker der Mörder war und nicht etwa Arthur Fleck.
Dort, also nicht im Gerichtssaal, bei seiner Anwältin, die übrigens großartig von Catherine Keener gespielt wird, die in diesem Ensemble zumindest in der Nennung fast so ein bisschen untergeht, finde ich. Deswegen habe ich sie hier eingeschoben, an dir vorbei.
Ja.
Dort in diesem Arkham Asylum lernt er Lee kennen, Lee Quinzel, gespielt von Lady Gaga. Es ist natürlich die Abkürzung für Harley. Sie will ihn vom Gegenteil überzeugen und dass er eine große Show vor Gericht abzieht.
Du hast Schminke dabei.
Ich will dein wahres Ich sehen. Jetzt gibt es nur noch uns.
Ja, aber das Problem ist, dass jetzt nicht etwa der Joker, sondern Arthur sich in Lee verliebt. Oder, das ist dann auch so die große Frage in diesem zweiten Teil, kann man die beiden am Ende gar nicht wirklich voneinander trennen? Das ist ja auch, fand ich, so mit die schöne Metaebene in diesem Film. Also du kannst ja bei Folie à deux das ganz große Metaebenenfass aufmachen und sagen, ist es eine Parabel für Hollywood? Also lieben auch wir die Stars im Endeffekt nur für die Rollen, die sie spielen, die sie teilweise aber gar nicht spielen wollen? Und was ist das alte Theaterdesaster, wenn die Schminke ab ist? Was bleibt dann übrig in der Einsamkeit des Künstlers? Hier natürlich an so einem Extrembeispiel festgemacht, an einem Typ, der nun mal einfach aus verschiedenen Gründen, sagen wir mal, mehrere Leute gekillt hat.
Ich bin jetzt tatsächlich gespannt auf das, was von dir kommt, weil dieser Film ja überall groß angekündigt wird als Musical. Zumindest als Jukebox-Musical, was ja schon mal wieder so ein bisschen eine Einschränkung ist. Und ich weiß ja, wie ihr hoffentlich auch alle, wie der Herr Westerholt zum Genre des Musicals so steht. Ja, an dieser Stelle liebe Grüße an Steven Spielberg.
So, also zumindest zu den Musicals, die meiner bescheidenen Meinung nach in die Hose gegangen sind. Dieses Musical hier konnte gar nicht in die Hose gehen, weil es für mich überhaupt gar kein Musical ist. Überhaupt nicht. Es ist ein Spielfilm, der einzelne Sing- und Tanzsequenzen hat, die aber Todd Phillips als Regisseur hier für mich wahnsinnig schlau benutzt und auch verbaut. Ich glaube, es ist fast sogar ausnahmslos so, vielleicht mag ich eine oder zwei Szenen da übersehen haben, aber es ist fast ausnahmslos so, dass wir diese Sing- und Tanzszenen, nennen wir sie mal Musical-Szenen, dann haben, wenn wahlweise Arthur oder der Joker ja so Tagträume oder Visionen hat. Und das ist auch wieder toll gemacht, denn die sind ganz unterschiedlich. Also die Song- und Tanzszenen, die Arthur Fleck zum Beispiel in diesem Arkham Asylum hat, die sind sehr melancholisch, die haben so richtig ein bisschen was Verträumtes, was Schüchternes, teilweise habe ich gedacht, fast schon was Kindliches. Aber die Joker-Songs und Tanzszenen, dann viele davon halt auch mit Lee, also mit Lady Gaga zusammen, die sind sehr pompös, die sind Showman-artig und selbstbewusst. Und das ist natürlich, also finde ich, ein brillantes Stilmittel von Phillips gewesen, um dieses Psychospiel zu eröffnen, diesen Tanz letzten Endes zwischen Arthur Fleck und seinem alter Ego Joker.
Also ich mag das Genre des Musicals und ich gehe auch hier mit bei dieser Marketing-Masche, die es vielleicht am Ende auch war, dass das schon ein Musical ist, aber halt nicht so ein normales Musical, wo alle mitten im Dialog anfangen zu singen und zu tanzen.
Ja, und also auch ständig, ne?
Und ständig. Es ist jetzt kein La La Land mit düsterem, hysterischem Lachen, in dem die Farben fehlen, weil es eben nicht in L.A., sondern in Gotham City spielt. Ich fand aber diese Musik oder diese Musical-Elemente unglaublich eingebettet, das, was du auch schon gemeint hast, in die Geschichte. Und es kam für mich auch so dieser, also Arthur Fleck, / Joker zwischen Wahn und Wahnsinn, dass ich zwischendurch auch tatsächlich ein bisschen Mitleid mit ihm hatte, also nicht mit dem Joker, sondern mit Arthur Fleck, weil er ja eine Projektionsfläche geworden ist für all das, was alle anderen gerne in ihm sehen würden, inklusive Lee. Das fängt ja schon dabei an, dass alle Wärter im Gefängnis die ganze Zeit einen Witz von ihm hören wollen. Gewagter Vergleich, aber sag auf einer Party, du bist Filmkritiker und was kannst du gerade empfehlen?
Ja.
Ist also, so ähnlich. Genau. Also wir sind deswegen nicht, okay, wir sind es vielleicht doch, aber nicht im Joker, in der Größe eines Jokers wahnsinnig geworden. Aber das, also diese Einsamkeit, diese Zerrissenheit und diese Traurigkeit, die in der Figur liegt, finde ich unglaublich gut rausgearbeitet. Es haben sich ganz viele vorher darüber aufgeregt, Lady Gaga. Ja, sie hat in House of Gucci Arbeitsverweigerungen gemacht, haben aber alle anderen auch gemacht.
Richtig, ja.
Kann man ihr nicht vorwerfen, war das Problem arg am Film. Haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ich fand sie in The Star is Born super und ich finde sie hier auch gut, weil sie einfach passt. Klar, Joaquin Phoenix ist der bessere Schauspieler der beiden, aber sie ist die bessere Sängerin. Während er sie an die Wand spielt, singt sie ihn an die Wand. Es gleicht sich einfach aus. Und es ist einfach, sie sind beide nicht perfekt, aber es muss auch überhaupt nicht perfekt sein in diesem Fall. Also ich habe den Joker wirklich, es ist eine ganz andere Tonalität als der erste Film, fand ich.
Ja.
Viel, viel intimer, viel klaustrophobischer, auch durch dieses Setting, durch die Ausstattung, natürlich auch durch den Einsatz der Musik.
Ja, und fernab von jedem Batman-Universe.
Ja, und es ist auch nicht einfach einfach, also das, was irgendwie Marvel mit einem Film nach dem anderen macht, dieses auf große Spektakel setzen und also das war ja auch so ein bisschen das Problem von Deadpool und Wolverine, dass es halt irgendwie 5 große Setpieces waren, die irgendwie miteinander verbunden worden sind. Das fand ich hier überhaupt nicht, weil es gibt zwar, es gibt einen Knall, aber es gibt keinen großen Knall und ich fand auch das Ende genial.
Ja, absolut.
Also ohne das an dieser Stelle sagen zu wollen. Ja.
Ich verstehe die teilweise Verrisse, die es gab, die auch zu Teilen aus den USA kamen, verstehe die gar nicht. Das eine hast du gerade schon angesprochen. Und ja, Lady Gagas Rolle, die ist hier nicht besonders groß und sie ist nicht so besonders gewichtig, dass man hier von ebenbürtig verteilten Rollen sprechen könnte. Der Film heißt aber auch Joker, Folie à deux und nicht Harley Quinzel, Folie à deux. Und es muss auch 2024 immer noch erlaubt sein, dass eine Frau mal eine Nebenrolle neben einem Mann spielt und dieses Gewicht auch erkennbar ist. Das ist doch nicht per se eine Herabwürdigung ihrer Person. Und besonders begeistert hat mich in diesem Konstrukt, dass Lady Gaga das wirklich mit angemessener Zurückhaltung macht, dass sie sich eben nicht hier wahnsinnig schrill in den Vordergrund drängt, so nach dem Motto, ich habe weniger Szenen, ich habe weniger Anteil, jetzt mache ich aber auch in jeder Szene ein Feuerwerk, sondern dass sie filmdienlich bleibt und dass sie sich, ich benutze jetzt absichtlich das böse Wort, unterordnet, wie es aber anders neben einem Joaquin Phoenix möglicherweise auch schwer werden dürfte, stelle ich mal so in den Raum. Also insofern finde ich diese Kritik nicht wirklich greifbar und auch nicht, dass der Film zu wenig Inhalt hat. Er hat reduzierte Schauplätze. Er ist nicht so ein Film, der über 5 Länder und 20 Schauplätze springt, braucht er aber auch gar nicht.
Und ich glaube, es ist ein Film, der erste hat ja schon gespalten. Und die, die den ersten gefeiert haben, werden mit dem hier nicht so richtig was anfangen können. Und andersrum, und wir beide sind das beste Beispiel dafür, dass man beide Joker-Teile gut finden kann.
Ganz genau. Du hast nicht nur Lady Gaga in Venedig mit deiner kleinen Gondel verfolgt,
ja,
quer durch die Stadt, sondern auch Todd Phillips. Joaquin Phoenix war zu schnell, der ist dir weggerannt. Warum hast du den nicht erwischt?
Der ist in der Lagune abgetaucht. Nein, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe während des Festivals mich ja oft gemeldet bei dir und über dieses Wetter gestöhnt, weil es so heiß war.
Nicht nur darüber.
Ich habe auch darüber gestöhnt, dass es keine Interviews gab.
Aha.
Nun gab es ein Interview und das gab es am einzigen Tag, an dem es geschüttet hat. Das war wirklich ein Unwetter. Ich bin nach den Interviews zurückgeflogen und mein Flieger hatte Verspätung, weil sich durch ein Gewitter in den Alpen alles gestaut hat.
Du hast zu Hause die Speicherkarte mit dem Interview drauf in deinen Rechner gesteckt und es lief so leicht aus dem
Wasser,
Laufwerk,
ja,
tropfte es raus.
Und die haben sich, so bei den Interviews, haben die sich das auch schöner vorgestellt, als es am Ende war. Es war nämlich in einem 5-Sterne-Luxushotel am Rande einer Insel zwischen dem Lido und Venedig. Laghi Decker heißt diese Insel und dieses Hotel ist wirklich der Hammer. Und ich sah mich da auch den ganzen Tag im Garten sitzen mit Blick auf die Lagune und nach Todd Phillips auf Lady Gaga warten, weil ich dummerweise, also es war schon ein bisschen absurd. Todd Phillips hat um 10 angefangen zu arbeiten und Lady Gaga um 3.
So.
Und man kam da halt zwischendrin nicht mehr weg. Nun mussten wir da erstmal hinkommen und wurden geschattelt mit einem Boot vom Excelsior Hotel. Das ist so das Hauptfestival Hotel. Da gibt's unten einen Bootsanleger und der stand einfach mal komplett unter Wasser, weil es so geschüttet hat. Und da waren irgendwelche Hotelmitarbeiter beschäftigt.
Ist das nicht für Bootsanleger grundsätzlich ganz gut, wenn die unter Wasser stehen?
Nee, der Anleger an sich nicht.
So, der nicht. Ja.
Der sollte schon noch so 1-2 Meter rausgucken.
Ja, okay.
Hotelmitarbeiter haben ganz panisch so Molton-Decken noch überall hingelegt, weil das Wasser wirklich schon ins Hotel reinlief. Also so hat's geregnet. Hm. Die Überfahrt zum Hotel wäre, glaube ich, sehr schön gewesen, wenn man was gesehen hätte. Also wir sind in eine Nebelwand gefahren und saßen dann in diesem Hotel in der Lobby, während nebenan ein opulentes Frühstück kredenzt wurde, was wir aber nicht essen durften, was auch erstmal okay war. Wir hatten stilles Wasser.
Das galt doch auch mal.
Eigentlich sollten die Interviews, glaube ich, draußen sein. Ging nicht, weil hat ja geregnet.
Weltuntergang.
Deswegen hat man dann einen Raum improvisiert, der direkt neben der Küche lag. Das heißt, sah du ab und zu wirklich Küchenpersonal mit Tellern nicht durchs Bild gelaufen. Darauf haben sie geachtet. Aber sagen wir es mal so, an den KünstlerInnen und an uns Interviewenden sehr nah vorbei. Deswegen entschuldigt bitte die Tonqualität. Ich kann nichts dafür. Diese beiden Interviews fanden wirklich in der Küche statt. Und irgendjemand hat die Spülmaschine die ganze Zeit ein- und ausgeräumt.
Ja. Buongiorno, buongiorno.
Nun, die Frage, warum Joaquin Phoenix nicht? Der hat, ist halt Joaquin Phoenix, ne? Der gibt halt per se wenig Interviews. Ich habe ihn aber lustigerweise auf dem Flur getroffen und hat er ganz freundlich gegrüßt. Und ich meine, ich habe ihn ja zu Napoleon neulich erst getroffen, keine Ahnung, ob er mich wiedererkannt hat, ich weiß es nicht. Ich kam diesmal ohne Pferd und Uniform, er auch, aber egal. Also Phoenix habe ich nicht getroffen, aber Lady Gaga, und bei Lady Gaga, die ist wirklich ein total zartes Persönchen. Und diese Interviews waren auf so Regiestühlen, aber nicht Regiestühle, die unten auf dem Boden stehen, sondern so Bar-Regiestühle.
Die im Wasser standen.
Gefühlt standen sie im Wasser. Und ich habe, ich dachte, oh Gott, ich brauche Hilfe, um noch hochzukommen. Lady Gaga hat man, glaube ich, um 3 mit einem Kran von oben drauf gesetzt, weil die trug auch noch so 30 cm hohe Plateauschuhe aus schwarzem Lack.
Und wahrscheinlich ein Kleid so groß wie das Saarland.
3 Fußballfelder.
Ja, das ist das Saarland.
Stimmt.
Ja.
Und die hat einen Händedruck, alter Falter. Ich habe heute noch Schmerzen davon, weil die so fest zugedrückt hat. Und dann habe ich sie auch erstmal gefragt, weil auf der Pressekonferenz am Tag vorher gab es so leichte Verwirrungen, weil ein paar Leute sie als Gaga ansprachen und Phoenix als Stephanie. Und da wollte ich erstmal wissen, was ihr denn jetzt lieber sei.
Congratulations for your performance.
Thank you so much.
Yesterday.
Thank you.
And I was wondering whether, like, Joaquin and Todd yesterday referred as Stephanie to you, but you mentioned as Lady Gaga in the credits. What do you prefer?
You know, I like them both. I like being called Stephanie and Gaga. Todd always usually calls me Stephanie, sometimes he calls me Gaga too. Joaquin almost always calls me Gaga, and I was just trying to make him laugh yesterday when he said, "What do I call you?" I was like, "Call me Stephanie today."
Okay, when you first heard that there will be a sequel of The Joker and it will be a musical, what was your first thought about it?
I thought it was really interesting, and I thought it was unlike anything I'd ever seen before. Read before. The script was really, really kind of very different and kind of surrealist. It seemed like it was going to be a very narrow target to hit. And I was excited to make something new, something that pushes the boundaries.
But performing in front of a camera is different than performing on a stage or in the studio. How did you find your voice?
Singing in this movie was different for me because I wanted to create something new that was just for the character. And that was actually something that Joaquin sort of flagged early on when we got to know each other, is how when I sing, I kind of tap into, you know, all of my discipline and technique and my sense of storytelling as a singer. And we went through this process of finding, you know, Lee's voice and singing from her heart. And, you know, Lee's heart is complicated and has a lot of pain and is got a lot of restlessness in a sort of storm. So the voice comes from there. And then at other moments where the music is used for various different reasons to portray dream, fantasy, you know, sort of Todd playing with reality. And in those moments when I was singing, I sometimes thought about the woman that Arthur would be dreaming of and what he would need in that moment.
I was discussing with my roommate yesterday if Lee is real or not. Do you have a solution for this?
I do not. But I'd say it's up to the audience to go see the film and decide for themselves all of it, you know? That's the beauty of movies, is they can mean something different to everyone.
When you're acting, and Joaquin is doing the same, you're both 100% into it. It's not method acting, but it's nearby. How was it having you both on set, being in these dark, twisted characters on and off camera?
You know, it was definitely a very dark world, but there was a lot of humor on set, you know, so I think we all tried to make sure that we were keeping the energy very, you know, very focused, but, you know, lighthearted in every way that we could, to stay loose and not get But it's like, it's hard to not get lost in the darkness while you're filming, because it's an intense world. And we were also very much trying to keep alive the world that Todd Phillips created with Joaquin in the first film. So, you know, I would definitely say the energy was always there.
When you feel more vulnerable on stage or on screen, in front of the camera?
You know, I think I feel vulnerable all the time on camera and on stage. And that, you know, that's what I hope is part of my my work as an actor and as a singer, is to try to access some sense of vulnerability when I'm, you know, performing, so to share something real.
Thank you very much. It was an honor to talk to you.
Thank you.
Thank you.
Gaga, Stephanie, Freunde können alles zu ihr sagen. Für mich ist sie einfach Lady Stephanie Gaga.
Ich wollte es gerade sagen, für mich ist sie aber jetzt einfach Lady Stephanie. Das finde ich noch viel schöner.
Das klingt auch schon so ein bisschen nach...
Nach Adel.
Nach Adel.
Adel, ja, ja. Und Adel verpflichtet. Was dich dazu verpflichtet hat, dann wie viele Stunden auf Todd Phillips zu warten?
Also zwischen Todd Phillips und Lady Gaga waren 6 Stunden, ja, korrekt. Aber Todd Phillips war der Anfang und ich war auch, ich glaube, das dritte Interview an dem Tag. Deswegen waren die Fragen gefühlt noch ein bisschen frisch für ihn. Auch natürlich die Frage, die alle, glaube ich, gestellt haben, warum zur Hölle ein Musical? Aber ich glaube, das war sogar auch erst meine zweite Frage.
After the success of the first one, which started actually here in Venice, how high was not the pressure on this one, but your own aspirations to this one?
Well, let me not ignore that. The pressure was very high, but our aspirations were as well. And I really thought, you know, I knew to get Joaquin to do another one, even though he wanted to do another one, I knew he wasn't going to do it unless it felt like we could really fail miserably and really felt... I knew he would want to take a really big swing with it, so we tried to create a world and a script and craft a script where he felt challenged.
How did you come up with the idea of a musical in the first place? I mean, it's obviously the question you've answered the most by now.
Well, yeah, and I guess I'm probably saying the same way, but one of the first things Joaquin and I really talked about on the first film in regards to Arthur was that he had music in him, and I think that really informed Joaquin for the character, and I think it's a little bit like where the dancing came from, and where some of the, in the first movie I'm talking about, remember when he's dancing in the bathroom, all that stuff for Joaquin and I was some of our favorite stuff from some of our favorite moments in the first film. So it didn't feel like that big a leap to me as it does maybe to other people going, what, you know. For me and Joaquin, it didn't feel like that big of a stretch. It actually felt like a natural progression.
But writing the script, I was wondering yesterday, what was first, the songs or the story and the idea where you were
definitely
writing?
The story and the idea came first, and then we would sort of sometimes backwards engineer a song in, or with other scenes we would go, oh man, we really want to see Joaquin sing, you know, this, and how do we work that in? So it was kind of both.
The first Joker was sort of a reflection about the society 5 years ago or 7 years ago. Even
five
the film,
years ago.
Yeah. But when you wrote the script,
yeah, right,
like
yeah.
you started earlier. Even the film is based in the 70s. What are for you the parallel moments for today?
The sad thing about today is that it applies probably also 7 years. Is this idea that it's really hard for people to be themselves, and I think. That's ultimately at the core of what Arthur's struggling with, because he's finally met somebody in his life, you know, and she doesn't necessarily want him to be Arthur. And that, to me, is really tragic.
The first film was sort of an homage to the Scorsese films like Taxi Driver, King of Comedy. What influenced you here?
I don't know that there was a single movie that influenced us, but I would say it's obviously a genre of films that we looked at and talked about, you know, be it musicals and what have you. But we already had our launching off point, which was the first film, so it wasn't so much one specific thing.
But having Joaquin Phoenix and it's...
I'm sorry.
It's okay. having Joaquin Phoenix and Lady Gaga, which are both sort of method actors, how was it directing them?
I don't know that they're both method actors. I don't know. When people say that, I'm not even, as a director, I'm not even sure what that means. for me, it's whatever it takes for them to get to where they have to be to do the performance. But I would definitely say Joaquin is not a method actor. I think people wrongly assume that because he's so intense. But anyway, working with both of them, like on any movie, any director knows that you have to direct actors differently. Do you know what I mean? The way you direct Joaquin Phoenix is very different than the way you direct Lady Gaga, or the way I've directed Will Ferrell is different. You know, like any. So you kind of come up with your own language with each actor, and it's all to get the performance, the best performance out of them. And all that really means is making them as comfortable as possible to try things. You know?
Joaquin mentioned yesterday that he didn't want to sing live. How did you convince him to do it?
I mean, Stephanie Gaga was a huge help in convincing him to sing live. But also, Joaquin in his head says he doesn't want to sing live, but then realizes if we got to go a month early into a studio and record it, it's going to lose all the magic for him. So he realized through her and then quickly on his own, this is not going to work for him.
Thank you. It was great talking to you.
Thank you. Really nice interview. Good questions, different.
Also, wenn wir noch mal kurz ein paar Jahre sogar zurückspringen, ne? Dann möchte ich noch mal kurz herausarbeiten, dass Todd Phillips der Mann ist, der weltweit bekannt geworden ist durch die Hangover-Filme. Und dass der in der Lage gewesen ist, jetzt diese beiden Joker-Filme auf die Leinwand zu manifestieren, sollte vielleicht noch ein weiterer Anreiz für euch sein, wenn ihr euch dafür interessiert, von einem Künstler in dem Fall auch einfach mal was ganz anderes zu sehen, als das, womit er berühmt geworden ist. Vielleicht noch ein Grund mehr, auch für euch, euch ab Donnerstag Joker.
Ab Mittwoch schon.
Ja,
ab heute. Der Film ist ab heute im Kino in Amerika, erst ab übermorgen. Was sie sich dabei gedacht haben, man weiß es
nicht. Man weiß es nicht. Ab heute bitte, denn heute ist ja Mittwoch, schon euch diesen wundervollen Film anzugucken von Anna und mir. Gibt's jeweils den Daumen hoch, den wir gerade frei haben.
Korrekt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich glaube, meine liebe Frau Wollner,
mein lieber Herr Westerholt,
noch viel deutscher hätte man eine Serie kaum besetzen können. Wir haben Lea Drinder, also die Babsi aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, als Wanda Klatt. Wir haben Anton Dreger als ihren Bruder Lukas. Die Eltern der beiden spielen Heike Makatsch und Axel Stein. Und dann sind da noch so illustre Gesellinnen und Gesellen am Start wie Kostja Ullmann, Paulina Roginski, Joachim Kroll, David Striso und andere. Aber lasst uns auch hier bitte gerne von vorne anfangen.
Das ist eine ganz normale Stadt. Hier leben die ganz normalen Klatz. Also das bin ich. Okay, können wir noch ein bisschen... Okay, stopp. Eins zurück. Perfekt. Also das bin ich. Und wegen meiner so offensichtlich sorglosen Erscheinung ahnt ihr es vermutlich schon. Es wird gleich was Schlimmes passieren.
Denn die 17-jährige Wanda verschwindet einfach so von jetzt auf gleich, fährt mit ihrem Fahrrad und ihrem bisschen peinlich, wenn die Gondeln Trauer tragen, roten Regencape los und ist dann einfach weg. Die Polizei sagt, tja, Moment, die ist fast 18, diese sogenannten Jugendlichen, die hauen ja auch schon mal wegen genervt von zu Hause ab. Aber Mama Carlotta Klatt, also Heike Makatsch, ist sich sicher, so kann's nicht gewesen sein.
Wanda würde nie einfach abhauen, einfach so, bis wir handfeste Beweise haben.
Sie wurde entführt.
Wanda! Was, wenn wir sie nicht finden, müssen wir einfach.
Meine Kleine, ich darf sie nicht verlieren.
Wir durchsuchen alle Häuser in der Umgebung, bis wir sie finden. Wanda! Hey, was machst du denn? Hast du noch nie einen Krimi gesehen? Okay.
Also schmieden sie und Papa Dedo Klatt einen Plan. Ich wüsste sehr gerne mal, wer sich für diese Serie die ganzen Namen ausgedacht hat. Der wird gespielt von Axel Stein, der Vater. Die schmieden einen Plan, der, naja, sagen wir mal, ausbaufähig ist.
Nicht in irgendwie behilflich sein.
Naja, wir suchen nach Aufnahmegeräten.
Was wollen Sie denn damit machen?
Podcast.
Mama und Papa glauben fest daran, dass Wanda noch irgendwo in ihrer Kleinstadt ist, gekidnappt vielleicht, gefangen gehalten eventuell und wollen jetzt unter fadenscheinigsten Vorwänden selbst Haus für Haus durchsuchen.
Hallo, ich hatte gerade eine Autopanne, hab dich vielleicht ganz kurz bei Ihnen telefonieren. Hallo, ich bin Parker Schäfer. Ich habe gerade eine tiefe Glaubenskrise.
Stopp! Mama, Papa, mach das nicht so boomermäßig.
Ich bin ganz ehrlich an dieser Stelle und sage, als ich angefangen habe zu gucken, hatte ich eigentlich erstmal nur Angst. Weil ich...
Ich kann es gut verstehen. Ja,
weil ich hinter dem, was wir da zu sehen gekriegt haben, erstmal vorab so eine Sat.1-Film-Film-Nummer in Serienform vermutet hatte. Irgendwie so eine krude Mischung aus, wir nehmen uns Anleihen von 13 Reasons Why, also Tote Mädchen lügen nicht, machen da aber irgendwie, weil es sich halt nicht um einen Selbstmord handelt, sondern erstmal nur um ein Verschwinden, ein möglicherweise auch Weglaufen, da irgendwie so eine Komödienversion draus und besetzen das Ganze dann mit den bekannten Namen Heike Makatsch und Axel Stein, die ja auch Anna, erste Besonderheit dieser Serie, eine viel größere Hauptrolle haben als die eigentliche Hauptdarstellerin.
Ja, weil die eigentliche Hauptdarstellerin ist ja ab Folge 1 verschwunden, auch wenn sie in diesen Rückblicken natürlich wieder auch immer wieder auftaucht, die Serie auch erzählt, ne, also dieses 13 Reasons Why Ding als Off-Kommentar aus dem Jenseits, man weiß es nicht, das Ganze kommentiert und auch dieses Kleinstadtleben natürlich auf den Punkt bringt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man deutsche Kleinstadt erzählen will, sofort über Heike Makatsch und Axel Stein stolpert. Ich habe mit Axel Stein tatsächlich, ich kann den nicht ernst nehmen. Mhm. Der ist bestimmt total nett, aber ich krieg den nicht verpackt.
Ich weiß genau, was du meinst. Man kriegt den, es gibt so Axel Stein und dann gibt es eine Rolle, aber man kriegt diese Schablonen irgendwie nicht übereinander. Ja. Und wir haben ja auch hier in eine Stunde Film schon häufiger auch mit euch über das Thema Typecasting gesprochen. Das hat in der Vergangenheit ganz oft Menschen vor allem mit Migrationshintergründen betroffen, dass du dann, ich habe da mit Annabelle Mandeng drüber gesprochen, also POC, die dann gerne mal in der deutschen Fernsehlandschaft besetzt wurden, wahlweise als Putzfrau, als Prostituierte oder als Mordopfer. Ich habe auch mit Almilia Bagriadzic da schon drüber gesprochen, die auch so ja stereotype Rollen in zumindest ihren Anfangskarrierejahren oft nur angeboten bekommen hat. Und das Gleiche denke ich wirklich auch bei Axel Stein. Denn wann immer es, mit Verlaub, es irgendeinen trotteligen Typen ja, zu spielen danke. Gibt, wann immer es, und es auch dieser Axel Vater, Stein. Es ist immer Axel Stein, der gefragt wird und muss man, das gehört ja auch zur Wahrheit, der diese Rollen dann auch wieder und wieder annimmt. Nochmal eine Klammer dahinter. Spielt. Genau. Vielleicht, weil er auch nichts anderes angeboten bekommt, ich weiß es nicht. Aber er kriegt immer diese Trottel-Männer-Rollen angeboten. Er spielt sie immer wieder. Sie sind immer gleich. Sie sind auch immer gleich angelegt. Die Gags sind immer die gleichen. Es geht fast zurück bis zu Hausmeister Krause, wo er damals den Sohn gespielt hat in dieser deutschen Sitcom. Also ich verspüre irgendwas zwischen Mitleid und Unverständnis. Ich weiß nicht, warum das immer wieder so gemacht werden muss. Da könnten wir einen weiten Bogen dahin spannen, dass das Ganze eine Uferproduktion ist und dass die natürlich viel auch für RTL produzieren und.
Ach, das weiß ich noch nicht. Also, jetzt so viel über Axel Stein zu reden, tun wir der Serie ja auch unrecht.
Er hat ja
so
ein bisschen, aber er hat ja onscreen eine der Hauptrollen. Er ist ja ständig im Bild.
Ich mochte, aber wen ich wirklich mochte, war der Bruder von Wanda, der ja. da noch so ein bisschen.
Anton Dreger.
Genau, danke. Anton Dreger, der noch so ein bisschen jugendlichen Wind reinbringt.
Ja.
Ich mochte auch dieses Kleinstadt-Ding, ne? Also, weil es geht ja eigentlich dann auch darum, über die Folgen, 8 sind's, glaube ich, Nachbarschaften zu erzählen. Mhm. Also, weil da hat ja jeder irgendwie, jeder hat eine Leiche im Keller, mehr oder weniger. Ob das jetzt Wanda ist oder nicht,
ja.
Ist dahingestellt, ich bin noch nicht fertig mit der Serie, also mir fehlt noch das Ende, du kannst mir gleich, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, bitte erzählen.
Ja.
Dann muss ich vielleicht nicht gucken. Das fand ich schon, aber auch dieses Provinzielle hatte ich in Perfekt verpasst mit Anke Engelke und Bastian Pastewka vor ein paar Wochen.
Ja.
Fand ich mehr heutiger, mehr, das wirkte alles so, wir machen eine Serie und die Serie ja. muss hip sein, weil es ist eine Apple TV Plus Serie und sie muss für den internationalen Markt funktionieren.
Ja, und wir müssen auch ganz viele Nebenrollen irgendwie divers besetzen. Auch da könnten wir jetzt noch ein größeres Fass aufmachen, braucht es gar nicht. Ich möchte so ein bisschen raus aus meiner eigenen Rant-Schleife, in der ich mich so ein bisschen selbst verheddert habe. Denn ich habe ja anfangs gesagt, ich hatte vorher wirklich große Angst. Ich habe dann schon zur Kenntnis genommen, dass es den ein oder anderen Moment gibt, und zwar für mich immer dann, wenn wir wegkommen von dieser augenscheinlichen Comedy und so ein bisschen die Frage gestellt wird, aber fuck, was ist, wenn der wirklich was Ernstes passiert ist. Und da gibt's immer mal so Momente, unter anderem Heike Makatsch in einem lokalen Fernsehstudio zusammen mit Axel Stein, also die Eltern sollen quasi so einen Aufruf machen und sie wird so als Mutter von der Aufnahmeleiterin so getriggert, sie soll doch mal irgendwie ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Also das ist wirklich so ein bisschen RTL-Masche, wenn versucht wird, ProtagonistInnen vor laufender Kamera zum Heulen zu kriegen.
So wie Witwen, genau. Wie heißt Witwen schaukeln oder
ja,
sowas, ne?
Ja, exakt, genau. Und dazu, das ist eine dieser Szenen, die ich meine. Und da gelingt es tatsächlich immer wieder mal hier, dass das so, dass es so gut kippt und man so denkt, ja scheiße, die hat recht, klar, das ist hier, das ist alles nicht so lustig, wie es vielleicht in mancher Slapstick-Szene aussehen mag. Also dieses Kippen manchmal von der Comedy ins Drama und dass es dann für einen Moment auch wirklich nicht Dramödie ist, sondern wirklich reines Drama, das fand ich schon wieder ganz interessant und das hat mich daran gehalten, weiterzugucken. Das könnt ihr auch machen. Ab heute gibt es die ersten beiden Folgen, habe ich glaube ich auch am Ende des Gesprächs mit der Hauptdarstellerin, die wir wenig sehen, aber dafür relativ häufig hören, habe ich glaube ich auch nochmal gesagt, hört ihr gleich nochmal, wie genau das läuft bei Apple TV Plus als erste deutsche Origin-Serie, die sie jetzt mit Where's Wanda gemacht haben. Auf Lea Drinder, Anna, hatten wir beide Bock, weil wir sie sehr mögen, weil es eine junge, ganz tolle Schauspielerin
mit
ist.
Mit Wahnsinnsaugen,
weiß nicht, ob ihr wie Kinder vom Bahnhof so gesehen habt, da gab es durchaus auch berechtigte Kritik an der Story und an der Umsetzung, allerdings nicht daran, wie Lea Drinder Babsi gespielt hat in dieser Serie. Das war einigermaßen herausragend, deshalb wollten wir sie gerne treffen und das ging Anna. Warum nicht?
Weil ich einen Tag später positiv war und es da schon wusste und dich nicht anstecken wollte, um dir nicht das Wochenende zu versauen. Danke mir später.
Doch, das mache ich sehr gerne und deswegen habe ich Lea Drinder leider für uns alleine treffen müssen.
Herzlich willkommen in Eine Stunde Film.
Vielen herzlichen Dank.
Lea, erste und dringendste Frage, wie spielt man jemanden, der gar nicht da ist?
Naja, vor allem spricht man ihn zu Anfangs. Also ich habe ja das Glück, dass ich dann doch irgendwie über den ganzen Bogen mit dabei sein darf als Erzählerstimme. Und da konnte ich dann auch die ein oder andere Nuance noch platzieren. Ich habe natürlich meinen großen Auftritt in Folge 1 und dann weiß man nicht so ganz, ab wann man vielleicht wieder was von Wanda erhascht, aber ich glaube, die Chancen sind gut, dass man auch nach Folge 1 und nach der Erzählerstimme immer noch ein bisschen was von mir zu spüren bekommt. Dementsprechend fühle ich mich auch ganz wohl mit dieser etwas versteckten Rolle.
Das ist die zweite, zumindest große Serienhauptrolle gewesen nach Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Babsi war, glaube ich, schon eine ganz andere Erfahrung, auch das zu spielen. Also sehr viel körperlicher, sehr viel extremer auch. Was waren so für dich die großen Unterschiede, wenn du das vergleichst miteinander?
Also so ein Set sieht ja dann doch oft auch ähnlich aus, aber es waren völlig unterschiedliche Rollen. Also das kann man gar nicht leugnen. Also Babsi und Wanda haben wirklich gar nichts, außer dass sie beide blonde Haare haben, kann man da nicht viel unter einen Hut packen. Nee, also das war doch eine andere Herangehensweise an diese Rolle, einfach das Genre geschuldet. Ja, also einfach, weil es natürlich Comedy auch ist und mit in sich trägt und da irgendwie zu lernen, wie man Gags bringt und wie man irgendwie so wach und präzise seine Sachen so auf den Tisch legt und gleichzeitig auch nicht selber irgendwie aus der Rolle fallen darf und ich selber mal kichern soll, so das war irgendwie neu für mich und das war was ganz anderes als damals bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und das ist natürlich auch wieder ein paar Jahre her. Das ist wieder 5 Jahre her, dass wir das, oder krass, 6 oder? Jahre.
Ja.
Und auf einmal geht es dann doch weiter und man darf wieder so große Rollen spielen. Das ist eine große Ehre für mich.
Ja, du warst damals, glaube ich, die Jüngste im Hauptcast mit 17.
Ja.
Hast parallel noch Abi gemacht. Lass uns mal ein bisschen gerne über dich sprechen, über deinen Werdegang. Familiär ist da eigentlich in Anführungszeichen nur der Opa, der Schauspieler gewesen ist. Ja. Aber du bist eher so von der Seite rein. Das war nie so wirklich von vornherein der Plan, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich komme aus einem Ärztehaushalt. Meine Eltern sind beide Mediziner. Wir hatten eben diesen einen starken Verbindungspunkt, dass mein Opa eben Schauspieler war. Und dadurch war das auch akzeptiert, als ich dann irgendwann gesagt habe, ey, also das macht mir so viel Spaß, ich Ich steige da jetzt rein. Das war jetzt nicht irgendwie, da hatten meine Eltern jetzt nicht Angst, oh Gott, das Kind will Künstler werden oder so, sondern es war irgendwie, war cool. Also die haben sich sogar gefreut, dass sich da irgendwie so ein Kreis schließt, dass die Altvorderin jetzt irgendwie wieder in ihrer Seele mit weiterleben, in den Kindern und so. Ja, aber es war nicht, ich hatte das nie so vor. Und irgendwie haben wir uns dann gefunden, ich und diese Branche oder dieser Job. Mhm. Und haben uns, glaube ich, beide ein bisschen ineinander verliebt.
Ja, also wir uns auf jeden Fall in dich, spätestens mit Babsi. Wie gehst du weiter damit um? Guckst du von Projekt zu Projekt? Hast du dir einen Zeitrahmen gesteckt, bis wohin du überlegen willst, ob es das ist oder wenn es dann doch nicht so erfüllend ist, vielleicht noch komplett was anderes zu machen?
Du, also für mich ist ganz klar, dass dieser Job ein Ventil ist für mein Innenleben, welches ich auf keine andere Art und Weise so an den Tag bringen kann wie vor der Kamera. Und es ist auch total schräg, wie erlöst ich von mir bin, wenn ich arbeite, wenn ich drehe, wenn ich spiele. Also ich bin richtig spielsüchtig geworden, würde ich schon fast sagen. Also ich kann mir gerade nichts anderes vorstellen und freue mich, dass die Welt mir das gerade schenkt, dass ich diese Welle jetzt gerade reiten kann, dass ich arbeiten kann und auch noch bei so tollen Projekten mitmachen kann. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Ehre, dass ich hier sein kann und dass ich mich halten kann als junger Mensch in einer sehr turbulenten Welt. Und ich sehe nicht vor, das jetzt erstmal loszulassen, sondern jetzt gerade läuft's und jetzt mache ich das. Und sollte sich das irgendwann ändern, dann muss ich gucken, was ich mache.
Hm. Ja. Wir haben eine Gesamtsituation jetzt im Jahr 2024, wo wahnsinnig viel produziert wird, also immer noch wahnsinnig viel. Also Serien, Filme über die verschiedenen Ausspielwege, Kino, Fernsehen, die unterschiedlichen Streamer. Ich habe mich gefragt, für dich als junge Schauspielerin heute, wie unbeschwert kannst du das alles noch wahrnehmen? Weil wir oft den Eindruck haben, dass der Stress eigentlich auch für die Spielenden eher mehr als weniger wird.
Naja, also ich meine, man muss ja schon verrückt sein, um zu entscheiden, ich will jetzt in dieser Branche arbeiten. Also ich glaube, da ist so ein gewisser Stress eine Grundvoraussetzung. Das muss man irgendwie aushalten können. Und das ist aber auch eine der schönen Seiten dieses Jobs. Also dieser innere Druck, der da entsteht, irgendwie jetzt machen zu wollen, das ist was, das ist da, ob man arbeitet oder nicht. Also zumindest bei mir. Also auch wenn ich nicht drehe, habe ich immer diesen Drang, irgendwie jetzt was machen zu wollen. Und für mich ist es schwerer, nicht zu arbeiten, als zu arbeiten. Also ich löse mich darin so auf, dass ich das gar nicht als so erdrückend empfinde, sondern eher als befreiend. Und das ist dann natürlich mein persönliches Glück. Ob es den anderen so geht, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber für mich ist das eher ein Ausweg als eine Einschränkung.
Ja, dann hoffen wir sehr, dass das für dich so bleibt und wir noch ganz viel mehr von dir sehen. Jetzt ab heute könnt ihr erstmal die ersten beiden Folgen von Wo ist Wanda gucken auf Apple TV Plus. Danach gibt's jede Woche eine weitere Folge dazu. Und achtet auf die Momente mit Lea drin, damit ihr sie nicht verpasst. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde.
Vielen Dank. Dankeschön für das schöne Interview.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, du hattest den Eistufis, liebe Anna, zu Beginn dieser Folge großspurig versprochen, wir würden nach Where's Wanda noch auf dem Sofa sitzen bleiben.
Ja.
Machen wir jetzt, denn du hast noch einen Mediathekentipp dabei. Der große Zweiteiler, der lief schon im ersten, aber das Ganze gibt es jetzt auch noch als Miniserie in der ARD Mediathek und die Rede ist von Herrhausen, Herr des Geldes. Vor Filmen beziehungsweise Serien mit so der große Zweiteiler habe ich ähnlich Angst wie vor einer Serie, in der ich mir
Sat.1 Filmfilm der Woche
zumindest drohe angucken zu müssen. Muss ich hier auch zu Recht Angst haben?
Also vom Sat.1 Filmfilm der Woche ist dieser Vierteiler oder diese Miniserie sehr weit entfernt zum Glück. Also es wirkt ja auch schon immer so ein bisschen altbacken, ne, wenn die ARD deutsche Geschichte verfilmt, aber das hier ist wirklich anders. Es ist nämlich deutsche Geschichte als Politthriller inszeniert und zwar als mehr oder weniger international funktionierender Politthriller. Es geht natürlich um Alfred Herrhausen, Vorstandschef der Deutschen Bank, der am 30.11.1989 in seinem Auto in Bad Homburg in die Luft gesprengt wurde.
Bis dahin ist eine ganze Menge passiert. Herrhausen hat versucht, irgendwie die Deutsche Bank zu revolutionieren, wenn ich mich recht erinnere. Also vieles zu erzählen, worum geht's genau?
Ich vergesse mal, dass du damals ja schon gelebt hast. Ich meine, ich habe da auch schon gelebt, aber ich war da noch sehr klein. Ne?
Da, schon gelebt.
Ich bin ein Arsch, das tut mir leid. Es ist tatsächlich, also es ist keine Dokumentation, die gibt's auch im Anschluss oder beziehungsweise in der Mediathek. Es ist eine vorsichtig formuliert größtmögliche Annäherung an das Geschehen von 87 bis 89, also sehr verdichtet die letzten zwei Lebensjahre von Herrhausen erzählt und du hast es gerade schon
Wolltest du sagen, vorweggenommen?
Nicht vorweggenommen, ja, sondern
angedeutet?
Siehste hier Corona, ne? Fuck das so, mir fällt das Wort nicht ein. Prophetisch. Also es geht um den Vorschlag von ihm, den Dritte Weltländern Schulden zu erlassen. Es geht um die Erosion des Ostblocks bis zum Wandel der konservativen Deutschen Bank zur Investmentbank.
Schuldenerlass. Sind Sie lebensmüde? Sie haben ohne Vorwarnung ein Schlachtfeld eröffnet.
Aber Mexiko ist doch am Ende.
Stört Sie das?
Ja.
Ja, dann gehen Sie besser in die Politik.
Wir sind in der Politik, Herr Christian.
So, wer hat Sie denn gewählt?
Sie zum Beispiel.
Ja, Herrhausen ist nicht nur die titelgebende Hauptfigur, er ist vor allem auch eine sehr komplexe, für damalige Verhältnisse unglaublich visionäre Figur.
Was vermutlich, denke ich, hier am großartigen Hauptdarsteller liegt, eine Stunde Film, auch mittlerweile Stammgast Oliver Masucci.
Ja, wo ist der eigentlich heute? Ich glaube, wir haben einfach das Interviewangebot mit ihm versehentlich ignoriert. Ich weiß es nicht, ich hätte gerne mit ihm darüber gesprochen. Er hat sich nämlich sehr lange nicht nur auf die Rolle vorbereitet, er hat auch sehr lange gewartet, bis dieses Projekt überhaupt realisiert werden konnte, weil es doch in der Vorbereitung sehr, sehr komplex war, weil die Serie zeigt ihn auch einfach als Macher, als jemand mit starkem moralischem Kompass, der auf der einen Seite nach Macht strebt, aber auf der anderen Seite auch empathisch rüberkommt, ohne aber, dass du jetzt beim Gucken die ganze Zeit denkst, wow, was war der für ein toller Hecht, also das hat schon was.
Alles, was gerade geschieht, ist Teil meiner Idee. Die Forderung nach einem Schuldenerlass hat unsere Bank in der Welt in ein positives Licht gestellt. Die Dollarschwäche gibt uns Vorteile gegenüber den US-Banken. Und der Schwarze Montag hat unsere Analyse bestätigt.
Ach, und darum vergeben wir neuerdings auch Aufbaukredite an die Russen?
Kredite? Wir handeln hierbei im Auftrag des Kanzlers, Dr. Christians. Widersprechen Sie mir, wenn ich da falsch liege.
Natürlich, denn wir müssen uns mit Hilfe des Kanzlers auch größer machen, als wir eigentlich sind.
Das sehe ich absolut genauso, Herr von Grofen. Und deswegen habe ich mit dem Bundeskanzler eine neue Kreditlinie für die UdSSR vereinbart. Das wird Milliarden, ich sage Ihnen Milliarden, durch unsere Bank fließen lassen und das abgesichert durch den Bund.
Zumal, und das macht die Serie eben auch, die Täter, die das Attentat auf ihn ausgeführt haben, bis heute nicht gefasst sind. Es sind sehr viele Handlungsstränge, am Anfang ein bisschen schwer getan, da auch reinzukommen, weil das so intuitiv geschnitten ist. Also es ist so ein bisschen nicht chaotisch, aber parallel laufend. Es geht natürlich um so die Vorstandskollegen, mit denen er sich angelegt hat, das CIA, die DDR bis eben zur RAF und deren palästinensischen Terrorverbündeten, denen er ein Dorn im Auge war. Das ist natürlich alles eine sehr fiktionale Lesart. Das Drehbuch allerdings ist, und da wirst du jetzt, glaube ich, hellhörig und lässt sofort alles stehen und liegen, ist von Thomas Wendrich, der unter anderem auch Lieber Thomas geschrieben hat. Ja. Und der schafft es wirklich, diese komplexe weltpolitische Grundsituation in die Dramaturgie eines wirklich spannenden Politthrillers zu verpacken, getreu dem Motto aus dem Vorspann, nach einer wahren Geschichte, soweit Geschichte wahr sein kann.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Herrhausen wieder so ein Ding ist, wo man mit dem Second Screen beisitzt, wo man...
Nee, gar nicht.
Nee, habe ich jetzt gedacht.
Tatsächlich,
weil
also...
Ich habe gerade selber gedacht,
Leute danach gegoogelt,
ja.
Aber ich war da so drin, dass ich es gar nicht gebraucht habe.
Okay, dann ist das spricht für die Serie, dann scheint sie so viel zu erklären, dass das gut funktioniert, denn ich habe gerade, während du erzählt hast, nochmal gedacht, scheiße, ja, Ende 80er, das war natürlich dann Ära Kohl.
Ja,
das
den kennen wir, da braucht man kein Wikipedia.
Ja, aber das war auch im Zusammenhang mit RAF, denken wir natürlich schnell an Helmut Schmidt und an die 70er und an die Generation Bader, Meinhof und Enslin, aber ich habe überlegt, Ende der 80er war das dritte Generation nicht sogar schon RAF?
Ja, also es war, aber ich habe tatsächlich, also ich wollte auch nur mal reingucken.
Ja.
und habe dann alle 4 Folgen am Stück hintereinander weggeguckt, weil ich so drin war, weil es eben nicht dieses angestaubte Bonner Republik-Ding ist.
Ja.
Und ich musste bei Kohl natürlich auch das ein oder andere Mal schmunzeln. Ich komme aus Bonn, ich kenne Teile also die Schauplätze etc. Aber es war nicht so.
Den Helmut noch persönlich kennengelernt.
Das auch. Es war nicht so 80er Jahre Mief. Der steckt da überhaupt nicht drin. Es war aber auch nicht so überdreht wie Deutschland 83, 86, 89. Es ist schon, ich mochte diesen Event-Zweiteiler.
Dann,
oh Gott, ich hab's gesagt.
Ich hab's überhört. Du hast es gesagt, aber ich habe es nicht gehört. Einigen wir uns auf Unentschieden.
Okay.
Ihr könnt einfach selbst für euch entscheiden, ob ihr Herrhausen in der ARD-Mediathek mit Wikipedia oder ohne Wikipedia gucken wollt. Ich kenne mich, ich bin bei sowas wirklich versucht, dann immer schnell zum Handy zu greifen, weil ich dann doch irgendwas nochmal aus der Zeit ein bisschen genauer wissen will. Vielleicht funktioniert es auch wunderbar ohne. Auf jeden Fall lohnt es sich, euch unseren guten Freund Oliver Masucci anzugucken, der auch hier, habe ich gerade von Anna gelernt, wieder einmal herausragende Arbeit abliefert. Damit habt ihr, glaube ich, ganz gut
was noch einen.
Zu tun bis
wir haben
nächste
was vergessen.
Woche. Was haben wir denn vergessen,
Anna? Wir haben Post bekommen.
Ah, oh, wir
die
haben.
Die machen wir normalerweise immer vorne, aber wir machen jetzt mal hinten, um zu gucken, ob ihr die Sendung wirklich bis zum Schluss durchhört. Genau. Ja, das ist jetzt der Test.
So.
Also, wir haben eine E-Mail bekommen von Caro, die ich jetzt einfach mal vorlese. Liebe eine Stunde Filmredaktion, bitte um Weiterleitung an Anna Wollner und Tom Westerholt. Liebe eine Stunde Filmredaktion, also die 100 Menschen, die hinter uns sitzen, danke, dass ihr das getan habt.
Sind wir, könnte man auch
sagen. Möglicherweise. Ja. Ihr müsst unbedingt High Maintenance besprechen. Die Serie von Ben Sinclair und Katja Blichfeld ist eine echte Indie-Perle. Was als kleine Webserie auf Vimeo gestartet ist, hat es bis zu HBO geschafft und das nicht ohne Grund. Die Geschichten rund um einen Fahrradkurier, der Gras an die skurrilsten New Yorker liefert, sind witzig, charmant und gleichzeitig erstaunlich tiefgründig. Kein großes Drama, dafür viel Herz und genau der Indie-Vibe, der mich so begeistert hat. Neben den charmant-skurrilen Geschichten über den Grasdealer The Guy gibt's auch Anspielungen auf Girls. Außerdem sind bekannte Gesichter aus Girls und Transparent dabei. Ein echter Genuss für Serienfans wie mich, die den Indie-Vibe lieben. Ich hoffe, ihr packt diese Serienschönheit bald in euren Podcast. Sie hat's wirklich verdient. Liebe Grüße und danke für eure fantastische Arbeit. Ich lieb's, Caro. Liebe Caro, das Schöne ist, also nicht, dass wir die Serie nicht gucken wollen, aber du hast sie so schön vorgestellt, das müssen wir jetzt gar nicht mehr tun. Also einfach, wir müssen jetzt einfach alle High Maintenance gucken.
So, rede noch einen Augenblick weiter.
Ach so, weil du rausfinden willst, wo sie läuft. Keiner kennt mehr, wo läuft's in Deutschland nicht verfügbar.
Ganz viel Auswahl tatsächlich.
Soweit ich das hier sehen kann
in unserer Übersicht, nirgendwo in der Flat tatsächlich.
Oh.
Aber auf einigen Streamern 3 Staffeln, auf manch anderen sogar schon 4 Staffeln verfügbar. Also ihr müsst euch dafür nicht an einen Anbieter binden. Es gibt High Maintenance auf mehreren zu finden. Was die dann da kosten oder so, könnt ihr euch selber rauspopeln. Aber wenn ihr danach suchen solltet, ich wollte nur kurz sicher gehen, dass man das hier bei uns überhaupt sehen kann und wir nicht irgendwas hier featuren, wo dann am Ende rauskommt, ja, leider war das mal bei Prime und ist leider jetzt aber bei uns nirgendwo mehr zu sehen.
Aber also, wir haben ja gelernt in dieser Folge, ne? Knast muss nicht immer schlecht sein. Liebe Grüße an den Joker an dieser Stelle.
Und da Caro ja gesagt hatte, es ist mittlerweile eine HBO-Serie geworden, kann man sich zumindest einen Anbieter davon schon mal ableiten. So, das könnte man nochmal so hinten dran stellen. Bis nächste Woche ist das damit jetzt also wirklich mehr als genug für euch zu tun. Was machen wir denn nächste Woche, liebe Anna?
Also ich habe für nächste Woche mit Alfonso Cuarón gesucht.
Oh, das gefällt mir sehr gut. Außerdem reden wir über die erste Dokumentale. Das ist ein neues Doku-Film-Festival hier in Berlin. Ja, aber eins, an dem ihr online teilnehmen könnt, bevor wir wieder vorgeworfen bekämen. Wir würden hier so ein Berlin-Bubble-Ding abziehen. Machen wir nicht. Also ein Doku-Festival, das ihr von überall aus auch im Netz verfolgen könnt, stellen wir euch vor nächste Woche. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Bis dahin, gefälligst aufpassen auf euch selbst. Anna sagt euch, wie man sich nicht mit Corona infiziert. Einfach mit niemandem Kontakt haben.
Einfach die Kinder nicht
der,
in den Kinderladen schicken.
Einfach Isolation. So, die Lösung heißt Isolation. Dabei wünschen wir euch ganz besonders viel Spaß, gute Laune. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Ist aber hart, aber rausgeholpert zum Ende.
Ja, ich hatte schon eine Weintraube im Mund, tut mir
gut,
leid.
Macht nichts.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu
auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.